Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Mit mir, der Leonie Walder. Heute reden wir über Sklaverei. Ein Thema, das man gerne in die Vergangenheit schieben würde, das aber leider immer noch aktuell ist. Die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, kurz CSI, setzt sich international für die Befreiung von Sklaven und Sklavinnen ein. Mit ihnen habe ich über ihre Aktionen geredet, wo sie Leute eben aus der Sklaverei befreien. Da gibt es einen Einblick in eine Geschichte aus dem Südsudan. Und dann habe ich auch noch mit dem Bundesamt für Polizei im FEDPOL geredet und wollte wissen, wie eine Sklaverei eigentlich in der Schweiz aussieht. Der Südsudan ist seit 2011 unabhängig vom Sudan. Bevor aus dem Südsudan aber ein eigenständiges Land wurde, hat es einen langen Bürgerkrieg gegeben. Der Sudan, also der Norden, hat den Südsudan unterwerfen, also nicht wollen, dass die unabhängig werden von ihnen. Und das Problem mit der Sklaverei von heute im Sudan hat mit dem Bürgerkrieg zu tun. Das hat mir Simon Brechbühl, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation CSI, im Interview erzählt. Bis es nämlich zu einem Waffenstillstand gekommen ist, hat der Sudan immer wieder Menschen aus dem Süden entführt und in den Norden verschleppt. Von dieser Zeit sind bis heute noch Zehntausende von Menschen im Sudan in der Sklaverei. CSI sieht es als ihren Auftrag, denen zu helfen und die Leute zu befreien. Jedes Jahr machen sie darum 5 Befreiungsaktionen. Bei jeder von diesen Aktionen können sie etwa 300 Menschen befreien. Simon Brechbühl sagt, unter welchen Umständen die Sklaven und Sklavinnen im Sudan leben.
Also viele von den Südsudanesen, die leben auf Farmen bei Grossgrundbesitzer und werden sozusagen als Leibeigene behandelt. Also die haben keine Rechte, die werden ausgebeutet, ausgenutzt und wenn sie Pech haben, und das ist häufig der Fall, wirklich auf das Übelste. Also ich habe mit Menschen geredet, jetzt kürzlich im Südsudan, wo sie befreit wurden, wo sie geschlagen wurden, zwangsverheiratet, vergewaltigt, zwangskonvertiert zum Islam. Also schrecklich und sie können sich nicht wehren. Also der Staat setzt sich die für sie. Im Gegenteil, es ist häufig sogar so, dass die Grossgrundbesitzer politisch gesehen noch eine gewisse Macht haben, also eine gute Stellung haben innerhalb des Landes und so eigentlich die Menschen, die dort leben, die Südsudanesen, null Chancen und Perspektiven haben, wenn man ihnen nicht hilft.
Und da kommt eben CSI ins Spiel. Schon seit 1995 machen sie jedes Jahr mehrere grosse Befreiungsaktionen. Im Ganzen haben sie so schon über 100'000 Menschen zurück in ihre Heimat in Südsudan geführt. Und jetzt gerade wieder, Mitte März, haben sie 300 Frauen und Männer können aus der Sklaverei befreien.
Das ist so, dass wir ein Netzwerk haben, sowohl im Südsudan wie im Sudan. Und im Sudan durch die lokalen Netzwerke die unterdrückten Sklaven ausfindig machen und tut dann mit den Grossgrundbesitzern verhandeln. Und häufig ist es so, dass man eine Viehimpfung anbietet, die sehr gefragt ist im Sudan, im Austausch gegen einen Sklave, Sklavin. Und das ist eigentlich ein Deal, wo häufig zustande kommt, wo dann Freiheit bedeutet für die Person. Oder es spricht sich um, dass ein Sklavenbefreier in der Region ist, in der Nähe ist und die Sklaven die können flüchten, denen gelingt die Flucht. Die tun sich dann versammeln, das wird koordiniert in der Nähe und laufen dann in Gruppen zurück in Südsudan.
Das sind dann so Fußmärsche von etwa 10 Tagen bis hin zu 2 Wochen. Die Leute sind ja dann zwar befreit, aber mit dem ist natürlich noch nicht alles geschafft. Die CSI schaut dann auch, dass sich die Männer und Frauen wieder Existenz aufbauen können.
Im Südsudan werden sie nachher in Empfang genommen, werden sie erst versorgt medizinisch. Sie bekommen ein Überlebenspaket über, sie werden mit Getreide versorgt, sie bekommen eine Milchgeiss über zur Selbstversorgung und sie werden in Dorfgemeinschaften integriert. Und es wird Ausschau gehalten nach Familienangehörigen. Viele haben auch damit sie getrennt worden von ihren Familien, wo viele noch nach wie vor im Südsudan, im heutigen Südsudan leben. Und da probiert CSI auch Familienzusammenführungen zu organisieren. Also dass die zurückkommen in Südsudan, auch wieder zu ihrer Familie zurückfinden. Und dort, wo das nicht möglich ist, werden sie in eine Dorfgemeinschaft aufgenommen und werden einfach Teil von dieser Gemeinschaft.
CSI hat auch in den letzten 30 Jahren in der Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerken recht gute Erfahrungen gemacht. Die wissen auch, was die Leute brauchen, um wieder neu anfangen. Und auch die lokalen Behörden im Südsudan arbeiten da mit, um eine neue Perspektive zu schenken. Der Simon Brechbühl selber war diesen Monat auch im Südsudan und hat die befreiten Menschen getroffen. Das war für ihn sehr eindrücklich und erinnert auch nochmal daran, warum er sich mit CSI für das einsetzt.
Unser geistlicher Grundpfeiler ist eigentlich der, dass wir uns solidarisieren mit dem Teil vom weltweiten Leib Christi, der verfolgt wird, der unterdrückt wird und der in einem findlichen Umfeld lebt. Das ist so der eine Schwerpunkt, wo wir uns dafür einsetzen, den verfolgten Leib von Jesus Christus zu stärken, zu unterstützen. Und der andere Teil ist, dass wir überzeugt sind davon, dass Hilfe nicht ausschließlich nur, in Anführungszeichen, Christen soll es gut kommen, sondern den schwächsten und verletzlichsten Menschen überhaupt, die dringend darauf angewiesen sind. Und das sind so die beiden Grundpfeiler, die wir haben. Und im Kontext von diesen Sklavenbefreiungen ist das eigentlich, trifft das auf beides zu. Also, das sind die schwächsten und verletzlichsten von Gesellschaft, die werden ausbeutet und die überwiegende Mehrheit von ihnen hat einen christlichen Hintergrund, hat auch persönlichen Glauben an Jesus Christus. Also Südsudan ist ein sehr christlich geprägtes Land. Ich habe das auch erleben jetzt bei diesen 300 befreiten Menschen, bei diesen Sklavenbefreiungsaktionen, wie die dann auch Gott haben Danke gesagt, also haben gebetet, haben gesungen. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sie die Hoffnung wieder haben und auch wissen, es ist die Hoffnung in Gott, in Jesus, wo sie auch einfach ihre Zukunft dürfen daran glauben, dass es eine Zukunft gibt in Würde.
Und gerade die Menschenwürde und auch die Menschenrechte sind für Simon Brechbühl klar zwei grundlegende Anliegen vom Christentum.
Als christliche Menschenrechtsorganisation, wir fokussieren wirklich auf den Teil der Menschenrechte, wo wir sagen, es ist die Freiheit vom Einzelnen, aber auch die Freiheit von Communities, also von Gemeinschaften, dass sie in Freiheit können leben können. Das heisst, dass sie ihren Glauben in Freiheit können praktizieren, können ausüben, dass sie aber auch körperlich gesehen unversehrt sind, also wirklich ein Leben in Freiheit dürfen führen.
CSI führt also Leute aus der Sklaverei rein in ein freies Leben. Das zeigt das Beispiel aus dem Sudan. Aber ich habe es euch schon angetönt, Sklaverei ist auch bei uns in der Schweiz ein Thema. Auch in der Schweiz haben wir immer wieder Fälle von Menschenhandel. Über das habe ich mit der Berina Repesa geredet. Sie ist Mediensprecherin beim Bundesamt für Polizei im FEDPOL. Und als erstes wollte ich wissen, ab wann man dann eigentlich von Sklaverei, also beziehungsweise Menschenhandel, redet.
Also eigentlich ganz abgebrochen dann, wenn der Mensch ein Wahr ist. Das heisst, wenn Menschenrechte nicht eingehalten werden, das heisst, wenn ein Mensch jetzt spezifisch auf Arbeitsausbeutung, wenn er keinen fairen Lohn erhält, wenn man sich bei den Arbeitsbedingungen nicht an das Gesetz hält, wenn die Person unter Druck gesetzt wird, wenn man sich nicht wehren kann, wenn man unter sehr schlechten Sicherheitsbedingungen auch arbeiten muss, vor allem jetzt zum Beispiel in der Baubranche, wenn man zum Beispiel auch unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen arbeiten muss, das heisst vom Morgen um 6 Uhr bis spät in die Nacht. Das sind alles mögliche Anzeichen für Menschenhandel zum Beispiel. Und da gilt es eben genau anzuschauen.
Dass Menschen auf diese Art ausgebeutet werden, das kann in allen möglichen Arbeitsbereichen vorkommen.
Grundsätzlich muss man einfach sagen, Menschenhandel zum Zweck der Arbeitskraftausbeutung kann legale, aber auch illegale Arbeiten betreffen. Illegal wäre zum Beispiel der organisierte Diebstahl oder auch der Transport von Drogen. Und legal wäre beispielsweise die Arbeit in einem Nagelstudio, in einem Coiffeursalon. Man kann auch bei den Geschlechtern ein bisschen unterscheiden und sagen, dass Frauen vorwiegend in Privathaushalten als Pflegerinnen oder als Haushaltshilfen oder eben in Nagelstudios ausgebeutet werden. Männer hingegen arbeiten unter prekären Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe, in der Baubranche, in der Transportbranche oder auch in Coiffeursalons.
Meistens stecken da dahinter kriminelle Netzwerke, wo ihre Opfer gezielt in die Schweiz holen. Häufig versprechen sie ihnen etwas, was sie gar nie einhalten könnten. In der Schweiz müssen die Leute dann unter prekären Arbeitsbedingungen arbeiten. Sie haben kein Recht und auch keinen Schutz und eben meistens auch keinen richtigen Lohn. Häufig werden die Opfer auch bedroht und unter Druck gesetzt. Und das führt dann dazu, dass sie sich selten wehren oder dann eine Anzeige machen, weil sie sich eben nicht getrauen. Es kann auch sein, dass man da droht, um der Familie etwas anzutun. Darum ist es für die Polizei auch sehr schwierig, gegen Menschenhandel vorzugehen. Die Zusammenarbeit mit nicht-polizeilichen Akteuren ist für sie darum sehr wichtig.
Zum Beispiel Arbeitsmarktkontrolleur, Arbeitsinspektorat, aber auch NGOs, die zum Beispiel Meldestellen betreiben, wo man sich als Bürger kann melden kann, wo man sich als Opfer von Menschenhandel kann melden kann. Die Zusammenarbeit mit diesen nicht-polizeilichen Akteuren ist extrem wichtig, weil die Leute, also die Gewerkschaften auch, oder eben die NGOs, sind näher an den Leuten dran. Das heisst, die können, zum Beispiel die Arbeitsmarktkontrolleure, die können Missstände an einer Baustelle melden, ohne dass sich dort ein potenzielles Opfer muss outen oder sich selber in eine gefährliche Situation begeben.
Und auch Spital oder andere Gesundheitseinrichtungen spielen eine wichtige Rolle, wenn man gegen Menschenhandel vorgehen will. FEDPOL hat darum unter anderem eine Sensibilisierungskampagne gestartet, die sich gezielt an Leute richtet, die im Gesundheitswesen arbeiten.
Menschenhandel ist halt etwas, was im Verborgenen passiert. Das heisst, man nimmt das nicht per se gerade wahr. Darum ist es sehr wichtig, dass die Gesellschaft und ganz verschiedene gesellschaftliche Akteure, die eben in Berührung mit Opfern von Menschenhandel kommen könnten, auch sensibilisiert darauf sind. Also die Gesundheitsbranche ist natürlich einer von diesen Akteuren, wo ein Opfer von Menschenhandel natürlich könnte vorbeikommen, wenn jetzt zum Beispiel eben ein Unfall auf einer Baustelle passiert ist. Die kriminellen Netzwerke, die hinter dem Menschenhandel stecken, die sind natürlich daran interessiert, dass ihre Ware funktionstüchtig ist, dass der Mensch das arbeitet und dass der nicht ausfällt. Das heisst, wenn jetzt eben ein Opfer vom Menschenhandel in einem Spital vorbeigeht zu einer Kontrolle, ist es ganz wichtig, dass auch dort das Gesundheitspersonal die richtigen Fragen kann stellen und auf die richtigen Sachen schaut.
Aber auch wir als normale, in Anführungs- und Schlusszeichen, Bürger und Bürgerinnen können etwas gegen Menschenhandel tun, wenn wir mit offenen Augen unterwegs sind. Berina Repesa sagt, in welchen Situationen man gut anschauen soll.
Auf jeden Fall kann man sich als Konsument oder Konsumentin hinterfragen, wie kommt ein Preis zustande für eine gewisse Dienstleistung. Also wenn wir jetzt einen sehr günstigen Preis haben in einem bestimmten Nagelstudio, muss man sich sicher fragen, was bleibt dann für den direkten Dienstleistungserbringer oder die Dienstleistungserbringerin dann auch tatsächlich übrig. Das heisst nicht, dass jedes preiswerte Nagelstudio auch Menschenhandel betreibt, aber es könnte allenfalls ein Indikator sein, das heisst der Preis. Andererseits, was man auch sagen kann, ist, dass man vielleicht Bürger ist, aber gleichzeitig Unternehmer, oder? Und dass man dann dort schaut, als Unternehmer, welchen Firmen gibt man Zuschläge, wie kommen die Offerten zustande, vor allem wenn sie sehr tiefe Preise sind, jetzt zum Beispiel in der Baubranche. Oder sie bauen sich ein Haus und suchen eigentlich Dienstleistungserbringer auch dort, dass sie ein Auge drauf haben. Wie sind die Preise? Sind die Branchen üblich oder fallen die total durch und fallen extrem auf, weil sie einfach dermassen günstig sind? Das sind sicher Indikatoren, die man sich auch als Bürgerin oder Bürger kann hinterfragen. Und es gibt ganz verschiedene Meldestellen, wo man etwas deponieren kann, wenn man das Gefühl hat, das könnte ein Hinweis darauf sein. Entweder die NGOs, die ich erwähnt habe, oder aber auch direkt bei der Polizei.
Das also der Blick in die aktuelle Situation auf der Welt und eben auch in der Schweiz. Ich wollte die Thematik aber auch noch aus der Perspektive der Bibel beleuchten. Und darum habe ich mit dem Paul Kleiner geredet. Er ist Theologe und reformierter Pfarrer in Pfäffik im Kanton Zürich. Und er sagt, Sklaverei wird in der Bibel immer mal wieder thematisiert.
Es gibt einerseits einfach das Erzählen, dass es Sklaverei gibt. Das ist in den Zeiten vom Alten Testament so. Es wird einfach erwähnt, dass das ein Fakt ist. Auch im Neuen Testament. Es gibt Sklaven. Also nicht sagen, das ist gut oder das ist böse, sondern das ist einfach. Es gibt ja viele Erzählungen in der Bibel, die nicht jetzt kommentiert werden oder immer gerade beurteilt. Und dann gibt es aber andere Abschnitte im Alten Testament zum Beispiel, wo es eine Art so Liebeigenschaft oder Sklaverei auf Zeit gibt, wenn jemand zum Beispiel sein Land nicht mehr bewirtschaften kann, ihr Kredit muss aufnehmen oder so, und dann seine Kinder in Sklaverei gibt, dort wird dann ausdrücklich gesagt, innerhalb vom Volk von Israel, ist das nur auf Zeit, die muss man nach 7 Jahren oder nach 49 Jahren freilassen. Und dort kommt eigentlich durch, das ist nicht eine gute Sache. Es gibt es, es ist manchmal eine wirtschaftliche Notwendigkeit, aber eigentlich ist das nicht gut.
Auch im Neuen Testament, also in dem Teil der Bibel, wo nach der Geburt von Jesus entstanden ist, gibt es Aussagen über Sklaverei. Und zwar vom Apostel Paulus in seinen Briefen, die er an andere Christen und Christinnen geschrieben hat.
Der klassische Text zur Sklaverei ist der Philemon-Brief, wo, wie ich ihn lese, der Paulus auf eine sehr subtile Art am Philemon als Christ nahelegt, dass er seinen Sklav, der Onesimus, soll freilassen, weil er ja ein Brüder ist in Christus und dass es darum eigentlich nicht passt. Oder auch in der Haustafel in Epheser 6, wo es zuerst etwas heisst, Frauen sollen so, Männer sollen so, Kinder so, Eltern so. Und dann hat es auch etwas zu Sklaven und Herren. Und wenn man dort den Text genau liest, dann wird gesagt, die Sklaven sollen sich den Herren unterordnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und nachher aber die Herren genau gleich. Also dass wie Reziprozität da ist. Und das würde ja eigentlich die Institution von der Sklaverei aushebeln. Aber so direkt ist das im Neuen Testament schon nicht, weil das ist ein wirtschaftlicher Grundpfeiler gewesen von der damaligen Zeit. Und wenn der Paulus, denke ich, systemvoll offen angegriffen hat, dann hätte er es wahrscheinlich mit Problemen zu tun bekommen oder Sklaven hätten sich auf ihn berufen von der Revolution gemacht. Und das hat er alles nicht wollen.
Der Paulus ist also in seinen Aussagen eher vorsichtig. Aber es wird auch durch die subtilen Kommentare klar, dass er findet, es ist nicht richtig, wenn man Sklaven und Sklavinnen hat, vor allem nicht unter Christen und Christinnen.
Es wird begründet damit, dass wir ja Brüder und Schwestern sind im Glauben. Aber das betrifft ja nur Sklavenhalter und Sklaven, die Christen sind. Aber nur an die schreibt der Paulus. Und da passt es nicht, dass man einem Nächsten, wo man mit dem Abendmahl teilt, wo man total gleichberechtigt vor Gott da ist, Zugang hat, christliche Nächstenliebe und all das, passt das nicht, dass der eine den anderen besitzt.
Sagt Paul Kleiner. Neben dem gibt es auch noch eine weitere Grundlage aus der Bibel, die gegen Sklaverei spricht.
Was nicht ausdrücklich gesagt wird im Neuen Testament, weil es ja eben sich nicht auf die nichtchristliche Welt bezieht, was der Paulus schreibt, ist, dass man das Argument genauso gut schöpfungstheologisch könnte begründen und sagen, wir sind alle von Gott geschaffen in seinem Bild. Und darum, so wie der Kant das nachher gesagt hat, darf der Mensch nie Mittel zum Zweck sein, sondern ist immer Selbstzweck.
Weil der Mensch also ein Ebenbild ist von Gott, hat er eine unantastbare Würde. Und das gilt für alle Menschen genau gleich. Ja, wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal einen Fall vom Menschenhandel mitbekommen? Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Am Karfreitag machen wir nämlich eine kleine Pause. Ich bin Leonie Walder und wünsche einen schönen Tag. Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.